ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Zu Gast ist heute der Osteuropa-Historiker Jochen Helbeck. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Jochen Helbeck, geboren 1966, ist Professor für Geschichte an der Rutgers University im US-Bundesstaat New Jersey. In seinem letzten Buch hat er sich mit dem deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion beschäftigt. Herr Helbeck, am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 80. Mal. Anlass, noch einmal über das blutigste Kapitel dieses Krieges nachzudenken, den deutschen Krieg gegen die Sowjetunion. Den Titel Ihres Buches, eine groß angelegte Studie über das sogenannte Unternehmen Barbarossa, nämlich Hitlers Angriff auf die Sowjetunion, der am 21. Juni 1941 begann, haben Sie von dem jüdisch-sowjetischen Schriftsteller Wassili Grossmann übernommen. Der Titel heißt »Ein Krieg wie kein anderer«. Warum war dieser Krieg so anders als die übrigen von den Nazis geführten Kriege?
Dieser Krieg war so grundsätzlich anders, weil er allein schon, das kann man an den Opferzahlen ablesen, so unglaublich viele Menschenleben gefordert hat. Schon auf der deutschen Seite sind ja die meisten deutschen Soldaten an der Ostfront gefallen. Von insgesamt über 5 Millionen gefallenen Soldaten sind 4 Millionen Soldaten an der Ostfront gefallen im Kampf gegen die Sowjetunion. Aber auf der sowjetischen Seite sind das ja nochmal exponentiell größere Opferzahlen. Also Demografen gehen von einer Gesamtzahl von 26 bis 27 Millionen Toten aus. Darin sind Zivilisten und Rotarmisten jeweils etwa zur Hälfte vertreten. Also alleine diese Zahlen drücken schon sehr viel über die andersartige Qualität dieses Krieges aus. Aber die Nazis ließen auch nie in Zweifel daran, dass sie diesen Krieg ganz anders führen würden als alle anderen Kriege. Und daher kommen eben auch diese ungeheuren Opferzahlen. Sie haben gesagt, sie haben ihren Soldaten eben verordnet, alle soldatischen Richtlinien, alle Normen, an die sie vorgeblich sich in anderen Kriegen hielten, ganz bewusst auszuhängen und sich an die nicht zu halten, weil der Feind im Osten, der sogenannte bolschewistische oder jüdisch-bolschewistische Feind im Osten, ein ganz anderer, ein asiatisch hinterlistiger, tierischer, vertierter Feind sei, der selber nicht nach europäischen oder deutschen Regeln vorgehen würde. Und daher würde das Überleben der deutschen Soldaten nur klappen, wenn man eben mit äußerster vorsätzlicher Brutalität vorgehen würde.
Diese vorsätzliche Gewalt, die da ausgeübt wurde im Osten, die will ich mit Ihnen noch ein bisschen genauer anschauen. Also viele Deutsche wissen wohl, dass sehr viele deutsche Soldaten dort zu Tode gekommen sind bei diesem Krieg und vielleicht auch noch, dass überproportional viele russische oder sowjetische Soldaten dort in diesem Krieg gestorben sind. Aber die wenigsten wissen vielleicht, wie viele Zivilisten auch in diesem Krieg tatsächlich systematisch ermordet worden sind. Also es geht hier um eigentlich genozidale Kriegsverbrechen. Ich glaube, am wenigsten ist vielleicht sogar noch bekannt, wie das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen aussah.
In der Tat sind die Kriegsgefangenen, gehören zu der größten Opfergruppe. Also man kann sagen, dass allein in den ersten 6, 7 Kriegsmonaten, also von Ende Juni 1941 bis Anfang Februar 1942, 2 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, also die im deutschen Gewahrsam waren, ums Leben gekommen sind. Die sind verhungert, die sind verdurstet, die sind an Krankheiten umgekommen oder sie sind erschossen worden oder zu Tode geschlagen worden. Das kann man so im Einzelfall nicht differenzieren. Die liegen in Massengräbern und im Grunde ist das Wissen über Einzelschicksale sehr, sehr fragmentarisch. Aber die Gesamtzahl stimmt. Und über den Kriegsverlauf hat sich diese Zahl fast verdoppelt. Also die offizielle Zahl ist 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, die im deutschen Gewahrsam starben. Man kann aber davon ausgehen, dass es weit mehr waren, weil die Zählung dieser Soldaten erst spät begann und auch vor Kriegsende aufgehört hatte. Und da muss man am Anfang und Ende noch sehr viele Schicksale hinzuzählen. Die sowjetischen Soldaten galten fast ausnahmslos als vom Bolschewismus verseucht. Also das ist die Nazi-Terminologie. Und man kann auch in Fotomontagen aus dem Herbst 1941 schon sehen, dass die Nazis überhaupt kein Geheimnis daraus machten, aus ihrer Absicht, alle sowjetischen Soldaten sofern sie diese dem Bolschewismus zuordneten, zu töten. Da steht dann 7 bis 8 Millionen Bolschewisten vernichtet, Ausrufezeichen, über einer Fotokollage, wo man dann schlafende oder vor sich hinsiechende Soldaten sieht und dann mit Nahaufnahmen, wo im Grunde dann das rassische Profil dieser Soldaten angelegt wird. Also es wird immer wieder versucht, den Betrachter dazu zu bringen, diese Soldaten nicht als Menschen, sondern als Tiere, als Nicht-Europäer, sondern als Asiaten zu sehen oder als Juden. Und dieser ganze Komplex, also der kommt in dem Begriff des jüdischen Bolschewismus zusammen, mit dem die Nazis die Sowjetunion belegten, als ein, immer in Anführungsstrichen zu denken, als ein asiatisches Land, als ein nicht-europäisches, nicht-kultiviertes, aber auch wirklich äußerst brutales Land, das es zu bändigen gelte.
Also diese Kriegsgefangenen, die hat man bewusst verhungern lassen. Man hat auch die Zivilbevölkerung brutal terrorisiert, ganze Dörfer da in Flammen aufgehen lassen und die Bevölkerung erschossen. Es ist gerade bei uns in Deutschland jetzt ein Buch erschienen von Ales Adamowitsch. Feuerdörfer heißt dieses Buch. Ich habe es kürzlich gelesen. Da wird also am Beispiel von Belarus etwa erzählt, wie dort die deutschen Truppen brutal vorgegangen sind. Und Sie sagen jetzt in diesem Buch, und ich glaube, das ist einer Ihrer Hauptpunkte eigentlich, weshalb Sie dieses Buch auch geschrieben haben, dass dieser Vernichtungsfeldzug, der war vor allem eben gegen diese bolschewistische Bevölkerung gerichtet, die die Nazis dann mit den Juden identifiziert haben. Sehe ich das richtig?
Ja, das würde ich ganz ähnlich beschreiben. Also ich würde vielleicht gar nicht unbedingt betonen, dass das Politische das Primäre ist. Ich würde sagen, dass das Politische und das Rassische zusammengehen, sodass dieser Feind zu einem rassenpolitischen Feind geartet wird. Und das ist eben da, wo mein Buch sich abhebt von der Holocaust-Forschung, die dazu tendiert, im Grunde den jüdischen Feind in der Wahrnehmung der Nazis als einen rassischen Feind wahrzunehmen und im Grunde eine Linie zu ziehen, die natürlich mit der Bildung der nationalsozialistischen Bewegung, mit Hitlers Aufstieg beginnt, mit der Machtergreifung der Nazis 1933, mit den Nürnberger Gesetzen 1935, der Reichspogromnacht 1938, dem Einfall in Polen 1939 und dann gewissermaßen kulminiert 1941 mit dem Angriff auf die Sowjetunion. Aber da ist im Grunde eine geradlinige Linie zu erblicken und dem würde ich entgegensetzen, dass der Feind im Osten, das heißt der sowjetische Feind, ein ganz anderer war und dass man den separat sehen muss, dass er ein kommunistisch Bindestrich jüdischer Feind war, also immer in der Wahrnehmung der Nazis, die wirklich auch proklamierten öffentlich, dass die Kremlspitze zu 98% jüdisch sei, der Geheimdienst zu 100% fast, alle Ministerien jüdisch verseucht. Also es war ganz klar, dass das ein jüdischer Feind ist, aber er hatte eben das in der Sowjetunion auch das Arsenal des Kommunismus. Also er hatte die Ideologie, eine kommunistische Ideologie, von der die Nazis immer sagten, sie sei jüdisch. Also sie haben auch Karl Marx immer wieder als Karl Mordechai Marx bezeichnet, den Rabbinersohn aus Trier, so sagten sie das, um da keinen Zweifel zu lassen, dass das eben eine jüdische Ideologie sei. Und sie hatten eben auch die Rote Armee, also eine bewaffnete, eine schlagkräftige, sehr starke Streitkraft, die diese Ideologie eben dann noch stärker machten und eben auch mit weltweiten Ambitionen, mit der kommunistischen Internationale. Und all das haben die Nazis schon frühzeitig und dauerhaft eigentlich zu ihrem Programm erhoben. Und es ist ganz merkwürdig, wie diese Perspektive eigentlich aus unserem Blickwinkel verschwunden ist. Also wenn wir an die großen Ausstellungen denken der 30er Jahre, mit denen die Nazis die Bevölkerung zu mobilisieren versuchten, dann kommen uns zwei Ausstellungen vielleicht in den Sinn. Das eine ist Der ewige Jude, eine Ausstellung aus dem Jahr 37 und eine andere Ausstellung, Die entartete Kunst, ebenfalls aus 1937. Und beides sind sehr wichtige Ausstellungen, die aber in einem größeren Kontext stehen, von riesigen Wanderausstellungen seit 1935, die durchs ganze Reich zogen, in vielen, vielen Städten, vor allem auch in den Industrieregionen, da wo man auch kommunistische Arbeiter vermutete, um die dann zu bekehren. Diese Ausstellungen hießen alle große antibolschewistische Schauen oder der bolschewistische Weltfeind oder Bolschewismus ohne Maske. Da gab es also diverse Titel, aber die Aussage war eigentlich immer die gleiche. Der Hauptfeind ist der sowjetische Feind und gegen diesen Feind müssen wir uns verteidigen.
Und jetzt ist der Clou, glaube ich, dieser Art der Perspektive, die Sie da auf den deutschen Vernichtungskrieg zeichnen, der, dass auch eine andere Kausalität des Holocaust damit zu begründen ist. Denn Sie sagen, der Holocaust begann mit dem Mord an den sowjetischen Juden und breitete sich dann auf die europäischen Juden aus. Das führt mich eigentlich zu der Frage, wenn Hitler sich nicht dafür entschieden hätte, die Sowjetunion zu überfallen, also dieses Unternehmen Barbarossa zu entfesseln. Glauben Sie dann, der Holocaust an den europäischen Juden hätte nicht stattgefunden?
Das kann ich so nicht beantworten, einfach aus dem Grunde, weil der Kampf gegen den Bolschewismus ja das zentrale Dogma von Hitler war. Also er hat schon in Mein Kampf 1924 diktiert, 1925 erschienen, ungefähr, ich kann das jetzt nur so aus dem Kopf zitieren, erklärt: Im Bolschewismus haben wir den Versuch des Judentums im 20. Jahrhundert zu erkennen, sich die Weltherrschaft zu ergreifen, ungefähr sinngemäß. Also dass er im Grunde, er sieht den Juden als den Weltfeind, ganz gewiss. Aber der Bolschewismus ist im Grunde das Maßgebliche im 20. Jahrhundert und der hat einen ganz anderen Zuschnitt als die vermeintlichen Juden an der Wall Street oder in London oder in Paris. Und es war ihm völlig klar, dass dieser Kampf, dieser entscheidende Kampf im Osten stattfinden würde. Was man sehen kann, ist, dass die Bekämpfung der Juden in Deutschland, aber auch in Polen, ihre Ghettoisierung und der Versuch, im Grunde sie aus Europa wegzudrängen, im Grunde eine territoriale Qualität hatte. Es ging im Grunde darum, die Juden von rassisch von der deutschen sogenannten arischen Rasse zu trennen und im Grunde das deutsche Volk in einer rassischen Form zu erneuern. Und die Frage stellte sich immer wieder, wohin mit den Juden? Ins Generalgouvernement, das war die entlegenste östliche Provinz, also im eroberten Polen. Dann kam die Idee auf nach Madagaskar. Dann hatte man sich überlegt, ja, wenn wir jetzt die Sowjetunion angreifen, dann vertreiben wir sie vielleicht in die sowjetischen Gebiete. Aber der Judenmord, also der Mord, der Massenmord an Juden begann erst nach dem 22. Juni 1941 und zwar in sehr rascher Abfolge, sehr rasch danach. Und er geschah systematisch und die Ghettos in der Sowjetunion, die tatsächlich gebildet wurden, waren nicht gedacht als Stätten, um im Grunde einen rassischen Gegner irgendwie zu isolieren, sondern das waren tatsächlich Wartestationen für den Tod. Und diese Konzeption hat aus meiner Sicht dann erst nach dem Angriff auf die Sowjetunion im Grunde sich auf die anderen Gebiete des von den Nazis beherrschten Europas ausgedehnt. Also die Nazis, so nenne ich das in dem Buch, haben gewissermaßen die Juden im restlichen Europa bolschewisiert.
Jetzt sagen Sie, und das glaube ich ist mit ein wesentlicher Antrieb, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, in der deutschen Erinnerungskultur seien die sowjetischen Opfer viel zu wenig präsent. Wir haben ja anfangs schon gesprochen darüber, über die riesigen Zahlen. Aber weshalb ist denn aus Ihrer Sicht also die deutsche Erinnerung zwar für den Holocaust, also die jüdischen Opfer, relativ gut entwickelt, aber eben die sowjetischen Zivilisten, die sowjetischen Soldaten, die da bei diesem Krieg zu Tode kamen, warum sind die so wenig in der öffentlichen Erinnerung?
Ja, zum großen Teil, glaube ich, hängt das mit dem zusammen, was ich gerade versucht habe auszuführen, dass nämlich im Grunde in der Forschung die Genese und Entwicklung des Holocaust im Grunde fast abgekoppelt von dem Geschehen, von dem politischen und dann militärischen Geschehen zwischen Deutschland und der Sowjetunion abgekoppelt ist, nicht wahr? Und dass im Grunde, da muss man halt zurückgehen auf die unmittelbare Nachkriegszeit und auch schauen, wie beispielsweise Bundeskanzler Adenauer in den 50er Jahren versuchte, Wiedergutmachung zu betreiben. Das hat er halt nicht in Richtung Moskau gemacht. Da ging es ihm allein darum, die letzten deutschen Kriegsgefangenen auszulösen und im Grunde diplomatische Beziehungen zu erlangen. Aber es ging ihm nicht wirklich darum, auszuloten, was dieser Krieg wirklich bedeutet hatte. Also er hatte auch sehr brüsk bei seinem Besuch in Moskau 1955 den sowjetischen Premier Chruschtschow in die Schranken verwiesen und gesagt, also als erstes im Grunde anklagend gesagt, warum hat die Rote Armee in Ostpreußen so viele Deutsche vergewaltigt und im Grunde die vorhergehenden Verbrechen der Deutschen also überhaupt verschwiegen. Das Äußerste, was er sagte, war im Grunde, dass er sagte, naja, wir haben beide gelitten und jetzt machen wir einen Strich drunter. Also er war da nicht wirklich an Aufarbeitung interessiert. Und ich glaube, dass das eigentlich für die westdeutsche Gesellschaft damals und später auch zutraf. Und da kam es eben mit großer Verspätung erst in den 80er, also beginnend in den 70er Jahren, da gab es eine bahnbrechende Arbeit des Historikers Christian Streit, Keine Kameraden. Das war also die erste Arbeit, die genau diese Zahlen, die ich Ihnen schon genannt hatte, die ermordeten sowjetischen Kriegsgefangenen thematisierte in großer Breite und Dichte, also ein wunderbares Buch in den 70er Jahren erschien, das dann mit zu dieser berühmten Ausstellung, der Wanderausstellung, sozusagen einer Gegenausstellung zu den großen antibolschewistischen Schauen der Nazis, die Ausstellung, die Verbrechen der Wehrmacht, die ja in Hamburg startete und auch dann durch Deutschland tourte, da hat dann im Grunde ganz Deutschland von diesen Verbrechen erfahren. Ja. Man sollte aber hinzufügen, dass in Ostdeutschland diese Erinnerungen schon sehr ausgeprägt waren. Also dass 1 Million Zivilisten in Leningrad ums Leben gekommen sind. Und das war natürlich auch ein geplanter genozidaler Mord. Also da hat Hitler gesagt, Leningrad ist eine bolschewistische Stadt und sollen sie alle aushungern. Das war in der DDR verbreitetes Wissen. Aber dann kam es eben auch hinzu, dass nach der Wiedervereinigung, glaube ich, viele ehemals Westdeutschen mit spitzen Fingern, glaube ich, so auf diese DDR-Erinnerung schauten und immer glaubten, das sei so eine verordnete Erinnerung. Und dann, da ist schon was dran, glaube ich, daran, dass im Grunde diese kommunistische Erinnerung oder die Erinnerung an einen kommunistischen Staat von einem dezidiert antikommunistischen Staat, der Westdeutschland damals war und bis heute auch irgendwie ist, dass das mit einer gewissen Skepsis aufgenommen wird. Und da will ich eigentlich durchbrechen mit dem Buch.
Jetzt ist vielleicht dieses Buch zur Unzeit erschienen. Der Gedanke kam mir, weil wir jetzt im Augenblick, nachdem wir den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erleben, eigentlich über die Leiden der Ukrainer, über die Kriegsverbrechen der russischen Soldaten sprechen und die Bereitschaft, sich mit dem Leid sowjetischer Zivilisten oder der sowjetischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg zu beschäftigen, vielleicht aufgrund dieser Situation etwas ungelegen kommt.
Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich kann das zum Teil bestätigen. Also ich sehe das ja auch in den ersten Rezensionen zu dem Buch bestätigt, dass im Grunde viele sagen, dass meine Aussage im Grunde die Propaganda Putins bedienen würde und dass das eigentlich verkehrt sei. Aber da möchte ich mehrere Punkte dagegen halten. Also das eine ist, dass die sowjetischen Opfer ja nicht allein russische Opfer waren. Der Krieg, die deutsche Besatzung hat sich ja maßgeblich auf dem Territorium der heutigen Ukraine abgespielt. Und die ukrainischen Opferzahlen, wenn man die jetzt tatsächlich nach Nationalitäten auffächern würde, kommen dicht hinter den russischen Opferzahlen. Also da sind natürlich neben den Russen und Ukrainern auch die Belarussen zu nennen, von denen Sie ja schon sprachen, mit den verbrannten Dörfern. Und viele andere Nationalitäten und natürlich ganz besonders auch Juden in der Sowjetunion. Insofern ist das für mich, wenn man so will, ein zeitloses Thema, das also nicht vergeht und das eigentlich heute nochmal eine besondere Dringlichkeit hat, weil ich das Gefühl habe, dass die Gefahr besteht, dass im Zuge des heutigen Krieges gegen der Ukraine, gegen Russland und der Solidarisierung, unserer fraglosen Solidarisierung mit der Ukraine gegen Russland, die deutschen Verbrechen, die absolut ungeheuren deutschen Verbrechen in der Sowjetunion, die also jedes Maß sprengen, dass die eventuell wegverhandelt werden könnten. Und daher, glaube ich, ist das Buch eigentlich zur richtigen Zeit erschienen.
Ja. Wir hören die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, ein Stück, was von Ihnen, glaube ich, auch ausgewählt wurde, weil es zu diesem Thema der deutschen Verbrechen sehr gut passt. Ein Stück von Wladimir Wysotsky, Bratsky Mogili. Warum haben Sie sich für dieses Stück entschieden?
Leider habe ich nur, wenn man so will, dunkle Lieder ausgewählt. Also das Thema gebetet ist, die haben alle mit dem Krieg zu tun. Dieses Lied ist von einem sehr bekannten Liedermacher komponiert worden, Wladimir Wysotsky, ein junger Rebell, auch häufig so am Rande des Untergrunds agierte. Als ich in die Sowjetunion zum ersten Mal kam, 1986, da wurden also seine Kassetten mit seinen Aufnahmen so unter der Hand ausgetauscht. Und er hat eine tolle Stimme. Und in diesem Lied setzt er sich halt mit dem Schicksal der vielen Namen, der unzähligen namenlosen Opfer des Krieges auseinander, die also in Massengräbern verscharrt sind. Er sagt da, auf diese Gräber setzt man keine Kreuze, es kommen keine Witwen dorthin, weil man einfach nicht weiß, wer dort liegt. Und dennoch müssen wir uns an diese Menschen erinnern. Das ist ein Lied der frühen 60er Jahre, das einfach auch zeigt, also wie diese traumatische Erinnerung an diese Verluste weiterlebt in der sowjetischen Gesellschaft, auch bei einem Liedermacher, der jetzt kein offizieller Liedermacher ist.
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
Das war von Wladimir Wysocki, Bratskije Mogily. Die Musik hat der Osteuropa-Historiker Jochen Helbeck mitgebracht, der heute zu Gast ist bei mir, Jochen Rack, in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Helbeck, ich will mit Ihnen auch darüber sprechen, wie Sie selber zu Ihrer Profession der Osteuropa-Geschichte gekommen sind. Sie sind 1966 in Bonn geboren, haben in Berlin Abitur gemacht. Es war also vermutlich noch das geteilte Berlin, also mit dem Bewusstsein des Kalten Krieges verbunden. Wie lief denn bei Ihnen der Geschichtsunterricht in der Schule ab und wie kamen Sie dann insbesondere zur Osteuropa-Geschichte?
Ich hatte eine wirklich tolle Geschichtslehrerin an der Schule, Ingeborg Rürup, das war die Ehefrau von Reinhard Rürup, dem bekannten Historiker, und ich glaube, das war sicherlich ein Grund, warum ich dann mich auch für das Geschichtsstudium entschieden habe. Ein anderer Grund, glaube ich, hatte gar nichts mit der Schule zu tun, sondern mehr mit meiner Familie. Also ich bin in Bonn geboren, aber habe dann nur die ersten 6 Wochen meines Lebens verbracht. Ich wurde dann gleich in ein Flugzeug gesteckt und wir flogen nach Hongkong, wo ich aufgewachsen bin und 6 Jahre verbracht habe. Dann kehrten wir nach Westdeutschland wieder. Dann waren wir eine Zeit in Paris. Mein Vater war westdeutscher Diplomat. Und nach dem Aufenthalt in Paris, nach den 4 Jahren, kehrten wir 1981 dann nach Deutschland zurück, aber nach Ostdeutschland. Also mein Vater war dann in der ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Deutschen Demokratischen Republik, das war der vollständige Titel, beschäftigt. Und wir wohnten alle in Ost-Berlin. Und ich ging in West-Berlin zur Schule. Das bedeutet, dass ich jeden Tag die Grenze passierte, gerne mit dem Fahrrad, was dann auch schon Grenzkonflikte hervorbrachte, weil das Fahrrad nicht als offizielles Transportmittel vorgesehen war in den Grenzregeln der DDR. Aber ich hatte ja diesen Diplomatenpass und war insofern immun und konnte auch mich recht frech da betätigen. Aber was ich sagen möchte, ist im Grunde, dass ich durch diesen Umzug im Grunde 2 Deutschlands kennengelernt habe, also sehr gut kennengelernt habe, also vor allem eben die ostdeutsche Seite. Und der Aufenthalt, die 5 Jahre in Ostdeutschland zwischen 1981 und 86, also noch vor dem Mauerfall, haben bei mir auf jeden Fall die Neugierde Richtung Osten ausgelöst. Ich habe dann in Ostdeutschland mit einem russischen Dolmetscher am Kolbisplatz meine ersten Russischstunden verbracht und sehr vieles eigentlich auch gelernt über mein späteres Leben oder meine Tätigkeit als Historiker. Also ich habe, glaube ich, gelernt zu sehen, wie Ideologie, also auch die staatliche Ideologie der Ostdeutschlands, Besitz ergreifen kann von Menschen auch in scheinbar alltäglichen Situationen. Also da hatte ich beispielsweise einmal einen nagelneuen roten Adidas Lederfußball geschenkt bekommen und wollte dann mit meinen Freunden in Ostdeutschland, das waren Nachbarsjungs, Fußball spielen. Und der eine Freund war sozusagen aus der Arbeiterklasse. Und da merkte man, ich möchte den Ball auch. Also der fand den Ball wirklich toll. Ein anderer Freund ging damals auf diese erweiterte Oberschule, die EOS. Das war so eine Elitenschule. Und der war auch in der FDJ, also in der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei. Und der begann dann sofort über Arbeitslosigkeit und andere Dinge in Westdeutschland zu reden. Also der musste im Grunde diese Schiefneigung, ne, also seine Unterlegenheit in materieller Hinsicht, also in Gegenwart dieses Balls, moralisch kompensieren. Und das sind für mich sehr, sehr interessante Begegnungen gewesen, wo ich, glaube ich, sehr viel verstanden habe über die Denkformen im staatlichen Sozialismus.
Sie haben in Ihrem Buch auch eine andere interessante biografische Bemerkung integriert, weshalb Sie sich für die Geschichte auch vor allem des eben deutschen Vernichtungskrieges interessiert haben. Ihr Großvater mütterlicherseits war in der NSDAP und der hatte Zwangsarbeiter in seiner Garnspulenfabrik in Reutlingen. Wenn Sie darüber mal was erzählen, denn wir haben ja vorher über die einerseits Kriegsgefangenen gesprochen, zu wenig vielleicht auch über die Zwangsarbeiter. Das waren ja auch viele Millionen, die nach Deutschland kamen und die nicht immer nur gut behandelt wurden.
Ja, tatsächlich. Mein Großvater war Mitglied der NSDAP seit 1937 und er war eigentlich gelernter Konditor und er wurde von seinem Vetter, der Fabrikant war, dann eingesetzt als Manager dieser Firma Emil Adolf in Reutlingen, einer Garnspulenfabrik, die es heute nicht mehr gibt. Und deswegen ist er dann auch nicht in den Krieg gegangen, als Soldat eingezogen worden. Und an dieser Fabrik, die wurde dann für die Kriegsindustrie praktisch umgebaut. Da haben dann tatsächlich mehrere tausend Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, soviel ich weiß, auch gearbeitet, geschuftet. 1945 wurde Reutlingen von französischen Truppen befreit und die Gefangenen, die Zwangsarbeiter, unter denen sich viele Russen befanden oder viele Sowjets befanden, wandten sich dann an einen französischen Soldaten und baten darum, dass man ihnen ein Gewehr gebe, damit sie die SS-Wache oder den größten Schinder im Lager erschießen könnten. Und die Bitte wurde ihnen gewährt und dann sagte einer, ja, und jetzt wollen wir auch den Direktor erschießen. Und dann wandten aber mehrere andere wohl ein, dass man das doch nicht tun sollte, das wäre ein guter Mann gewesen. Ich kann das jetzt von den Quellen her nicht, also von schriftlichen Quellen her nicht belegen, das ist das, was ich an dem Familienkreis gehört habe. Aber was ich wirklich weiß, ist, dass wenn in der Familie mütterlichseits von meiner Mutter die Rede auf die Russen kam, dann war da immer ein dunkler Unterton zu spüren und auch immer wieder, seitdem ich in der Sowjetunion unterwegs war oder später in Russland oder Ukraine, dann erzählte mir meine Mutter auch immer wieder, dass sie Albträume hatte und irgendwie glaubte, dass mir was Schreckliches zustoßen könnte. Also da waren sicherlich viele dunkle Vorstellungen verbunden. Und ganz anders bei meinem Vater, der selber noch an der Ostfront kämpfte, das war aber dann zu einem Zeitpunkt, wo die Ostfront noch mit der S-Bahn von Berlin erreichbar war. Also der war wirklich hinter Bernau, lag er und wurde dann zu seinem Glück, muss man sagen, am Oberschenkel verwundet. Eine Wunde, die schwer genug war, dass er also wirklich auch zurückgehen konnte, also auch durch die Sperreinheiten durchpassieren konnte, aber auch nicht so schwer, dass er das Leben verlor. Und so hat er sich dann nach Hamburg gerettet. Er hat dann den Wunsch gehabt, eigentlich in den 50er Jahren, Diplomat mit Russland-Fokus zu werden und nur die vielen anderen Zahlen von Mitbewerbern, die dann auch im Unterschied zu ihm großartige Russischkenntnisse mitbrachten, brachten ihn dazu, sich dann für China zu interessieren und so wurde er dann im Grunde China-Spezialist. Aber er hat eine große Bibliothek angelegt und ich habe von ihm auch meine Liebe zu Wassily Grossmann bekommen sozusagen. Also ja. Leben und Schicksal stand bei ihm im Regal. Er hat die Erstausgabe, eine damals fast unbekannte Ausgabe, erworben, gelesen und ja, mir inzwischen vererbt.
Man kann sagen, Sie sind dann vielleicht in die Fußstapfen des Vaters gewissermaßen getreten, die er selbst nicht machen konnte. Sie sind zwar nicht Diplomat mit Russland-Fokus, aber doch Historiker mit Russland-Fokus geworden. Und ich will fragen, wie dann die tatsächliche Erfahrung aussah, die Sie da gemacht haben, als Sie dann zum Beispiel nach Leningrad kamen. Sie haben dort, wenn ich das richtig verstanden habe, zeitweise studiert. Das war noch zur Zeit des Kalten Krieges, zur Zeit des Eisernen Vorhangs. Ihre Mutter hatte Angst, Ihnen könne da was zustoßen. Aber wie sah es denn dann tatsächlich in Leningrad aus?
Ja, ich war fast noch mehr in Moskau unterwegs, in Moskau wie in Leningrad damals. Es ist ein ganz uneinheitliches Bild. Also zum einen ist es für mich, wie für viele andere meiner Generation, die diese Erfahrung geteilt haben, eine euphorische Erfahrung gewesen, weil wir im Grunde unsere ersten Begegnungen dort, unsere ersten Reisen zur Zeit der Perestroika machten. Also ich meine, gut, die erste Reise war im Februar 86, da waren so die ersten zaghaften Signale in Richtung Reform zu spüren. Und ich weiß noch, dass wir im Russischunterricht die Resolutionen des, ich glaube, 26. Parteitages dann Satz für Satz übersetzen mussten. Einerseits dieses Gefühl der Befreiung, der Annäherung, der wechselseitigen Neugierde, also menschliche Begegnung, das war ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Andererseits war es halt auch so, dass wir wirklich wie so Goldesel dort herumliefen. Also man versuchte uns wirklich die Jeans vom Körper wegzukaufen. Und da waren immer viele Handelsversuche im Spiel und einfach ein unglaubliches materielles Gefälle, das dann mit der Zeit noch viel schlimmer wurde. Also die Russland, aber nicht nur Russland, sondern auch Ukraine und andere postsowjetische Staaten sind ja alle in so ein bodenloses Nichts gefallen in den 90er Jahren, bis auf die wenigen, die es dann an die große Spitze geschafft haben, die Oligarchen. Insofern war diese Zeit wirklich eine sehr uneinheitliche Zeit.
Ja, Herr Helbeck, Sie haben noch eine Musik mitgebracht, die auch thematisch zu tun hat mit dem, womit Sie sich beruflich beschäftigen und dieser Geschichte der deutschen Verbrechen und des deutschen Krieges. Es ist ein Stück von Mark Bernes. Dieses Stück heißt Tjomnaja Noc. Und was verbinden Sie mit diesem Stück? Es ist ein berühmtes Stück, ein sehr schwermütiges Stück aus dem Jahr 1943.
Mark Bernes war ein jüdischer Schauspieler und Sänger, der also damals also wirklich auch ein Kinostar war. Und er hat dieses Lied 1943 aufgeführt. Er spielt dort einen Soldaten aus Odessa. Odessa ist immer jüdisch kodiert. Und denkt an seine Frau, richtet sich an sie und will ihr versichern, dass er also auch in dieser dunklen Nacht, Tjomnaja Noc heißt dunkel ist die Nacht, dass er in seinem Schützengraben an sie denkt und dass er lebend wiederkommen wird. Und das Interessant an diesem Lied ist, dass das eigentlich die Konventionen der Lieder des Zweiten Weltkrieges sprengt, der sowjetischen Lieder, die ja eigentlich mehr Marschmusik und auch orchestriert sind, lauter sind, auch mehr so Upbeat. Und das hier ist ein wirklich sentimentales, schwermütiges Lied, das auch damals von der Zensur dann sofort angegangen wurde als bürgerlich oder kleinbürgerlich. Aber es setzte sich durch, weil es eben auch bei den Zuhörern auf einen solchen Nerv traf. Und ist bis heute ein sehr bekanntes Lied.
Ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. даст на мне. Я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Das war von Mark Bernes Chomnaya Notch. Die Musik hat der Osteuropa-Historiker Jochen Helbeck mitgebracht, der heute zu Gast ist bei mir, Jochen Rack, in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Helbeck, mir scheint, dass spätestens seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine neue Konjunktur der Osteuropa-Historiker zu beobachten ist, zu der Sie jetzt selber sicherlich mit Ihrem Buch auch beitragen. Sie sind aber seit 20 Jahren in Amerika tätig, an der Rutgers University. Wie ist denn aus Sicht der USA dieses Interesse für Osteuropa gewachsen? In Deutschland haben wir ja bedeutende Osteuropa-Historiker, die sich geäußert haben. Also etwa Karl Schlögl ist relativ bekannt bei uns. Wie stark ist denn das Interesse gewesen aus Sicht Amerikas am Osten, ich sage es jetzt mal allgemein, und wie hat sich das Ganze verändert seit Kriegsbeginn, wo ja auch stärker auf die Ukraine geblickt wird, die viele Leute früher vielleicht gar nicht im Fokus hatten, gar nicht genau wussten, wie die geografisch verortet ist, weil man das Ganze irgendwie subsumiert hat unter, was weiß ich, Russland oder eben Sowjetunion.
Mir scheint, dass die Entwicklung in den USA und in Deutschland, was die Osteuropa-Forschung angeht, eine ganz ähnliche ist. Also das, was Sie in Deutschland beschrieben haben, sehe ich auch hier. Ganz bestimmt ist es so, dass sich sehr viele Forscher zentral bis vor kurzem mit Russland beschäftigt haben, mehr als mit den nicht-russischen Republiken der ehemaligen Sowjetunion, wobei man hinzufügen müsste, dass der imperiale Trend oder der imperiale Turn, also sozusagen diese Wende hin zu den imperialen Dimensionen Russlands oder auch der Sowjetunion eigentlich schon seit 20 Jahren anhält. Also insofern ist es jetzt nicht so, dass also einen fundamentalen Bruch gegeben hätte, aber in der Öffentlichkeit ganz bestimmt. Und insofern ist es ganz klar der Fall, dass in beiden Ländern eigentlich dasselbe geschieht. Was ich mit etwas kritisch beobachte, ist, wie die Erinnerung oder im Grunde wie bestimmte historische Kontexte, also vergangene Kontexte, jetzt durch die Gegenwart gewissermaßen nicht nur neu gedeutet, sondern tatsächlich umgeschrieben werden auf eine Art, die ich dann historisch manchmal fragwürdig finde. Also da gibt es ein sehr bekanntes Buch, das viele Leserinnen und Leser in Deutschland auch kennen werden, von Timothy Snyder. Das heißt Bloodlands, also die mit Blut getränkten Länder, wenn man so will, in dem er auch über Hitler und Stalin und die gleiche Zeit spricht, um die es bei mir auch geht in meinem Buch. Und er nationalisiert dann fortwährend die Republiken der Sowjetunion. Also er spricht dann von Belarussen und Ukrainern und von Russen als praktisch getrennte Nationalitäten, als ob damals im Grunde diese Sowjetrepubliken tatsächlich souveräne oder eigenständig agierende Akteure gewesen wären. Und das ist für mich, das führt in die Irre, weil man sehen muss, dass beispielsweise die Rote Armee ein Schmelztiegel war der Nationalitäten. Also da wurde wirklich versucht, mit der Roten Armee ein multiethnisches, gemeinsames, eine Erfahrung zu schmieden, indem man jede Einheit der Roten Armee ganz gezielt aus ganz unterschiedlichen Nationalitäten zusammensetzte. Insofern finde ich es schwierig, wenn wir jetzt vor dem Hintergrund der heutigen Zeit die Vergangenheit umschreiben. Und das ist eigentlich auch einer der großen Antreiber sozusagen für mein Buch.
Ja, dieser Begriff Umschreiben führt mich dazu, Sie zu fragen, wie Sie denn auch die neue Administration in Washington beurteilen. Denn das Umschreiben von Geschichte scheint mir zumindest, wenn wir auf den Präsidenten Donald Trump schauen, auch etwas zu sein, was eine gewisse Konjunktur dort hat. Also alle erinnern sich an Zelensky im Oval Office, als er öffentlich gedemütigt wurde und so ungefähr also die Gleichsetzung in Bezug auf die Schuldfrage, wer jetzt hier an diesem Angriff auf die Ukraine verantwortlich zu machen sei, irgendwie so aussah, als würde da Trump irgendwie zwischen beiden kaum unterscheiden. Also ist denn ein Verständnis für die Ukraine tatsächlich da in der Administration und wie sieht es aus mit der Öffentlichkeit? Es scheint ja irgendwie immer so zu sein, dass man sagt, naja, also die Administration repräsentiert nicht die Solidarität, die etwa von Seiten der Bevölkerung für die Ukraine da ist.
Das stimmt wohl. Also ich glaube, dass die Empathie innerhalb der gegenwärtigen Administration für die Ukraine sehr gering ist. Da sehe ich also fast niemanden, der dort das Wort für Zelensky die Ukraine führt. Das ist also, das wird dann bis zur Unkenntlichkeit kontextualisiert, wie Sie gerade schon sagten, dass es dann fast schon aussieht, als ob die Ukrainer mehr Schuld an dem Krieg hätten als Russland oder mehr Schuld daran, dass es jetzt nicht zu einem Ausgleich kommt. Das ist natürlich alles verstörend. Die Öffentlichkeit, soweit ich das beobachten kann, ist stark pro-ukrainisch weiterhin. Die Frage ist natürlich, was jetzt weiter geschehen wird. Also wenn Trump jetzt irgendeinen Deal herstellt, wie er das nennt, dann mag sich das ändern. Aber die große Frage ist eigentlich, was die Administration überhaupt macht und wie sie im Grunde es auch schafft, die Realität zu verändern, ohne jede Rücksicht darauf, was eigentlich ja die meisten Amerikaner denken. Also ich meine, Amerika ist natürlich gespalten, fast zur Hälfte in Demokraten und Republikaner. Aber ich würde sagen, was die Solidarisierung mit der Ukraine angeht, das geht eigentlich, das ist übergreifend. Und trotzdem vollziehen die einfach ihr auf brachiale Weise ihr Programm, verstoßen gegen die Verfassung links und rechts und erleben nur ganz zaghaften Widerspruch, zwingen die Universitäten halt auch jetzt mit erpresserischen Methoden halt in die Knie, weil sie dann eben praktisch alle Gelder, die aus Bundesmitteln kommen, zu enthalten drohen. Also da steht uns noch sehr viel Arges bevor.
Wie interpretieren Sie denn überhaupt Putins Angriff auf die Ukraine? Es wird ja jetzt vielfach von Kreml-Seite auch der sogenannte große Vaterländische Krieg damit als Legitimation bemüht. Da wird also diese Idee des Kampfes für die Befreiung in Stellung gebracht. Und diejenigen, die da jetzt dagegen halten auf der ukrainischen Seite, die werden als Nazis denunziert. Das scheint also, ich glaube, das ist mir auch klar geworden in der letzten Zeit, irgendwie eine längere Tradition zu haben in der sowjetischen Geschichte, dass alle, die irgendwie für Befreiung kämpfen, ob das jetzt die Arbeiter in Ost-Berlin im Jahr 1953 waren oder in Budapest und in Prag, die Aufstände, die werden als Nazis tituliert. Also was ist das für eine Art Geschichtspolitik, die Sie da sehen und was kann man vielleicht auch dagegen machen?
Ich halte das für eine aufgesetzte Propaganda. Also was ich sehr interessant finde, ist, dass über viele Jahrzehnte, wie Sie sagten, in der Sowjetunion jeder Gegner im Grunde als Faschist tituliert wurde. Aber Putin hat vor einigen Jahren den Narzissmus als Terminus in die russische Sprache eingeführt, was ein ganz neuer Terminus ist. Und sagt, das ist ein narzisstisches Regime und wir säubern die Ukraine vom Narzissmus. Und mir scheint das, als ob das eine Sprache wäre, die speziell für den westlichen Gebrauch hergestellt wurde, dass er im Grunde international jetzt auch in die Aufarbeitung des Holocaust und so weiter einführen will. Genauso wie jetzt auch aus Russland die Vorwürfe erst in den letzten Jahren kommen, dass im Grunde die Deutschen ein genozidales Programm an den Slawen und an den Russen insbesondere vorgehabt hätten. Das sind alles Termini, die im Grunde in den internationalen Diskurs von Menschenrechten und Kriegsverbrechen in der heutigen Zeit passen. Ich glaube, dass der große Vaterländische Krieg, also von der Substanz her, gar nicht dem heutigen Krieg in der Ukraine entspricht aus russischer Sicht. Die Unterschiede sind ja so frappierend. Der große Vaterländische Krieg war eine Mobilisierung bis zum letzten Mann, zur letzten Frau, zum letzten Kind. Da haben alle Menschen in der Sowjetunion Überstunden leisten müssen bis zur vollständigen Erschöpfung. Da sind die auch dort an Hunger und Erschöpfung gestorben, weil es einfach nicht für alle reichte. Der Krieg gegen die Ukraine wird ja ganz anders geführt. Die Gesellschaft, der größte Teil der Gesellschaft in Russland wird ja davon isoliert. Und es wird suggeriert, es hat sich für euch im Grunde nichts geändert, bis darauf, dass wir jetzt den kollektiven Westen als Hauptfeind haben. Und insofern kann ich jetzt nicht da eine Kontinuität sehen. Also das ist nicht der Krieg, den die Nazis damals gegen die Sowjetunion führten, wo sie eben auch von Anfang bis zum Ende die Propaganda dann deckungsgleich war mit dem Inhalt. Ich glaube, dass es sich lohnt, nochmal zu schauen, was Putin über die vielen Jahre auch erklärt hat, weil er eigentlich aus seinen Absichten nie ein Geheimnis gemacht hat. Und mir scheint, dass der Krieg gegen die Ukraine in erster Linie ein geopolitischer Krieg ist, der darauf setzt, dass die Ukraine niemals in die NATO kommt und dass im Grunde da jetzt auch der russischen Gesellschaft erklärt wird, dass hier eine rote Linie ist und wir, dass es da um unsere eigene Existenz geht. Und das ist ein Argument, das, glaube ich oder befürchte ich, jetzt auch Besitz ergriffen hat von sehr vielen im Grunde vernünftigen Russen.
Ja, Herr Helbeck, unsere Zeit bei HR2 Doppelkopf geht zu Ende. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für dieses Gespräch gefunden haben. Das war die Sendung HR2 Doppelkopf mit dem Osteuropa-Historiker Jochen Helbeck, der in den USA Geschichte lehrt. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Herrn Helbeck aber noch, die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat.
Sognit Keinmal ist ein jiddisches Lied, ein sehr berühmtes Lied. Das gilt also als eins der beiden bekanntesten Lieder in der jüdischen modernen Kultur neben der israelischen Nationalhymne und entstammt dem Ghetto von Vilna, dem heutigen Vilnius. Und ich kann einfach die ersten Strophen auf Deutsch zitieren. Sag niemals, dass du den letzten Weg gehst, auch wenn bleierne Himmel die blauen Tage verdecken. Unsere lang ersehnte Stunde wird noch kommen, unser Tritt wird dröhnen, wir sind da. Und das ist ein Lied von Juden, für Juden komponiert, zum Widerstand anspornend. Es wurde komponiert vor dem Hintergrund des jüdischen Aufstands im Ghetto von Warschau. Vertont ist es mit einem sowjetischen Lied aus den 30er Jahren. Da sieht man eben auch im Grunde die jüdisch-sowjetische Affinität in der damaligen Zeit, dass wie Antifaschismus und Kommunismus Hand in Hand gehen. Und das sieht man eben auch an dem vielleicht bekanntesten Sänger dieses Liedes, den ich ausgewählt hatte. Das ist der amerikanische schwarze Bürgerrechtler Paul Robeson. Ein begnadeter Mann, der also ein ausgezeichneter Footballspieler war, aber auch Schauspieler, Opernsänger, ausgebildeter Jurist, ein Alumnus von meiner Universität, der Rutgers University, da bin ich besonders stolz drauf, und später ein Opfer der McCarthy-Verfolgung. Der kam 1949 nach Moskau und hat im Konservatorium als Zugabe nach einem Konzert, er war also Basssänger, dieses Lied dann noch gesungen und spontan Ovationen erhalten, zu einer Zeit, als die Juden in der Sowjetunion, das war jetzt nach dem Krieg und unmittelbar nach der Gründung des Staates Israel, jetzt schon als Feinde gesehen wurden, als Zionisten vermutet wurden, dass die im Grunde eine israelische Agenda mehr als eine sowjetische Agenda bedienten. Und vor dem Hintergrund hatte Robeson den Mut, dieses Lied zu singen. Und es ist ein Lied, das, glaube ich, auch, an das wir uns heute auch besonders erinnern sollten. Dann hören wir jetzt Sognit Keinmal, gesungen von Paul Robeson.
Never say that you have reached the very end, when leaden skies a bitter future may portend. For sure the hour for which we yearn will yet arrive, and our marching steps will thunder we survive. For sure the hour for which we yearn will yet arrive, and our marching steps will thunder we survive. Not lead but blood inscribes this bitter song we sing. 'Tis not a caroling of birds upon the wing, but 'twas a people midst the crashing fires of hell
that sang this song and fought courageous till it fell. But 'twas a people amidst the crashing fires of hell that sang this song and fought courageous till it fell. Såg ni kingmålas du gist im letzten Weg, den himlen bleine verstellen bleue Tege, weil kommen wetten noch unser Reus gebänkter Schau, uns wetter beugt und unser Trott mir seinen Da. Weil kommen wetten noch unser Reus gebänkter Schau, uns wetter beugt und unser Trott mir seinen Da. Geschrieben ist das Lied mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht ein Lied von unserem Vogel auf der Frei. Das hat ein Volk zwischen Fahlen dekadent. Das Lied gesungen mit einer Gammes in die Hand. Das hat ein Volk zwischen Fahlen dekadent. Das Lied gesungen mit einer Gammes in die Hand.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.